Mikrofon ist Barbara Schäfer. Die Themen der heutigen Ausgabe des Hörspielmagazins sind Hörspiel des Monats, Paartherapeut Klaus Granitz bei Trennung Geld zurück, große Radiounterhaltung bei Radio Bremen, Dramaturg Holger Rink, Autor und Schauspieler Jan-Georg Schütte und Schauspieler Bjarne Mädel im Gespräch. OTIC Radio, wie an der KHM Köln Radio als künstlerischer Begegnungsraum für alle entsteht. Das Ohr zur Welt, Workshops und Begleitprogramme bei der Berliner Ausstellung Radiophonic Spaces. Kulturboykott, Architektenfrust, Taubheit nach The Who-Konzert. Die Hörspielpremieren der ARD-Radios im Dezember. Der Begleitsound der Sendung heute ist ein Hörspiel. Philip Jack, Schallplattenkünstler aus England, veröffentlichte seine Vinyl Coda 2000 bei Intermedium Records.
Wie sieht denn das hier aus? Typisch Bremen, wa?
Naja, das ist eben nicht.
Findest du Bremen eine schöne Stadt? Ich finde Bremen, also das hat ein paar Häuser, die ganz schön sind, aber sonst.
Ach doch, ist doch ganz hübsch, ja. Aber das ist halt jetzt hier eine schlechte Gegend.
Ja. Fahren wir noch lange?
Paartherapeut Klaus Granitz. Bei Trennung Geld zurück.
Welche Nummer sagen Sie? 500?
Hörspielserie von Jan-Georg Schütte und Wolfgang Sesko.
Ja, haben wir Ihnen doch gesagt.
Staffel 2. Das Ehepaar Just.
21:40, bitteschön.
Das Hörspiel des Monats ging im September an eine Produktion von Radio Bremen mit dem Saarländischen Rundfunk. Große Radiounterhaltung mit vielen Besonderheiten. Elisabeth Schwarz und Wolf-Dieter Sprenger als Ehepaar Just auf dem Weg zum Paartherapeuten Klaus Granitz, der seiner Kundschaft bei Trennung Geld zurückverspricht. Granitz ist eigentlich Immobilienmakler, hat aber seine Fähigkeiten ins Therapiegeschäft verlegt. Jan-Georg Schütte, Autor der Serie, Schauspieler und Filmemacher, spielt den Hörspieltherapeuten mit Leidenschaft.
Entstanden ist das Ding aus meinem Film Wellness für Paare. Das ist so eine Geschichte, wo fünf Paare in ein Hotel kommen und dort ein Therapiewochenende haben. Und da hatten wir richtige Therapeuten. Und dann war die Idee eben auch, fürs Radio sowas zu machen. Und das Format sollte aber so knapp sein. Also es sollte, darf ja nur eine Viertelstunde, 20 Minuten sein. Und da habe ich gemerkt, dass wir eigentlich mit einem normalen Therapeuten, der also wirklich zuhört und dann sanft und vorsichtig sich ans Thema rantastet, diese Zeit, also dieses Tempo nicht hinkriegen und auch nicht diese Schräglage hinkriegen, die ich aber gesucht habe. Und darum haben wir gedacht, okay, dann mache ich den Therapeut selber. Und da ich aber nun mal kein Therapeut bin, machen wir ihn so ein bisschen halbseiden. Und sozusagen meine Unzulänglichkeiten können alle in den Therapeuten reinfließen. Und so ein bisschen Hausfrauenpsychologie, die ich da reinbringe, die kann man dann dem alles geben. Und so kam das, dass er dann eben Immobilienmakler ist. Er hat ja auch noch Kontakte in die Halbwelt.
Halbseiden mit Hausfrauenpsychologie und Kontakten in die Halbwelt. Nicht nur die Eheleute Just sind überrascht von ihrer Therapiestunde.
Ich stelle ganz gerne am Anfang immer eine Frage. Frau Just, lieben Sie Ihren Mann?
Das kann man so einfach nicht beantworten.
Ja,
so. Danke. Du kannst es sagen.
Wieso danke?
Reicht. Herr Just, auch nur ganz kurz. Lieben Sie Ihre Frau?
Nein. Also nicht mehr.
Danke.
Also nicht mehr so wie früher und so. Das ist ja klar.
Gut,
also
dann lassen wir das mal so stehen.
Ja. Finde ich auch. Ja.
Herr Just, wie ist es denn mit der Sexualität zwischen Ihnen beiden bestellt?
Ja. Kannst du da was sagen?
Nee, sag du doch mal was.
Wären Sie in der Lage, dem Ableben Ihres Mannes nachzuhelfen?
Auch der von Granitz gern beschäftigte Auftragskiller Manni ist überrascht von der Radikalität des Therapeuten.
Klaus, du hast ganz am Anfang gesagt, er sei das Arschloch in der Beziehung.
Ja.
Und das sehe ich ganz genauso.
Yes.
Ich fand ihn also eiskalt, den Mann. Ich habe überhaupt kein Mitleid mit ihm.
Lass mich das nochmal durchdenken.
Ja gut, aber das war meine Meinung.
Ja, deine Meinung ist aber auch jetzt so gefragt, nicht? Du machst ja auch irgendwie einen Job. Ich meine, weißt du?
Ja,
ich rede dir in deinen Job auch nicht rein.
Ich kenne sie ja jetzt noch nicht. Aber alles nach dem, was ich jetzt von ihm gehört habe, tut's mir nicht leid, wenn er nicht mehr da ist.
Ja, lern sie mal kennen, du.
Ja, wenn du willst, mache ich beide weg.
Nee.
Dann brauche ich aber die doppelte Gage.
Ja, aber wer zahlt mir das alles? Du musst auch mal ein bisschen praktisch denken.
Ja, gut, da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht.
Beide weg, das ist doch auch jetzt irgendwie Quatsch. Das ist doch kein McGee-Money.
Wie sieht das denn überhaupt aus, wenn ich brauche das Geld nämlich schnell?
Ja, jetzt pass mal auf. Jetzt mal runterfahren. Ich brauche das Geld. Ich muss jetzt, also das ist jetzt folgendermaßen. Wenn ich jetzt nicht einen Albaner nehme, ne, das muss ich dir jetzt auch mal ganz kurz so sagen. Ne? Ja, nee, die sind immer auf dem Markt und die sind auch schnell und die fragen nicht lange. So, ich will dir ja treu bleiben, weil du hast bisher gut gearbeitet.
Danke.
Ne? So, aber also wenn du das jetzt so kompliziert machst, dann muss ich mich jetzt mit Frau Just...
Du weißt, wie schwierig das ist mit den Albanern sprachlich. Oft kommen die dann nämlich einfach rein und ballern die weg und dann hast du die Riesensauerei und musst hinterher nämlich klären, ja, dann war es nämlich doch ein Mordfall und kein leichtes dahin verschwinden.
Ja, weißt das ist dann auch schlecht. Lass mich das mal noch mal kurz durchdenken. Ich rufe dich zurück, ne?
Alles klar.
Ja, tschüss.
Bjarne Mädel, bestens bekannt aus den TV-Serien Tatortreiniger und Stromberg, kennt Jan-Georg Schütte schon lange. Deshalb war ihm das Angebot, in der Serie des Paartherapeuten komplett zu improvisieren, nur recht.
Wie gut kann man sich darauf vorbereiten?
Ja.
Nee, eigentlich gar nicht. Eigentlich muss man sehr durchlässig und offen sein und darauf vertrauen, dass einem schon was einfallen wird. Also das hilft natürlich enorm, dass ich Herrn Schütte ganz gut kenne. Ich glaube, ich habe ihn aber auch in dem einen Telefonat, habe ich ihn auch tatsächlich selber überrascht. Der wusste dann nicht, dass es diese Wendung geben wird. Das macht ja dann auch nochmal Spaß. Er hat das ja in gewissen Bahnen, lenkt er das natürlich irgendwie, also er weiß ja, wo er hin will, wo er landen möchte. Und aber wenn es dann improvisiert ist, dann kann er auch eben, muss er sich eben auch überraschen lassen oder auf Sachen dann einstellen, die anders sind, als er sich die vielleicht gedacht hat.
Die Improvisation ist Standard für die Schauspielerinnen und Schauspieler in der Hörspielserie Paartherapeut Klaus Kranitz bei Trennung Geld zurück. Alle bekommen Einzelbriefings von Schütte und Co-Autor Wolfgang Sesko. Dann wird aufgenommen, in einem therapieähnlichen Raum im Hörspielstudio. Jan Schütte über die Art der Konflikte seiner Paare.
Also die Konflikte sind immer so ein kleines bisschen überhöht oder ein kleines bisschen abseitiger. Das suchen wir. Also ob es jetzt eben dieses ältere Paar ist, die sich eigentlich nicht mehr so richtig mögen oder nicht mehr lieben. Und durch den Umgang mit Kranitz wird das immer überhöhter. Also ja, mit dem Vorschlag bis hin zu, ja, dann, wenn Sie Ihren Partner nicht mehr mögen, wäre es vielleicht besser, Sie schaffen ihn beiseite. So, also die Konflikte gehen aus von einem verhältnismäßig normalen Vorgang, den wir alle in Paarbeziehungen kennen, und werden durch diese Kranitzsche Beratung in so eine kleine Schräglage getrieben.
Jedes Paar der Serie hat 3 Therapiesitzungen. Hörerinnen und Hörer im Radio können die Einzelfolgen als Hörspiel insgesamt hören. Bei uns im Deutschlandfunk am Samstag, den 1. Dezember um 20.05 Uhr, senden wir ein Triple der gesamten Staffel. Alle Einzelsitzungen gibt es online, als Podcast von Radio Bremen und in den Audiotheken. Wie kommt das eigentlich an beim Publikum? Radio Bremen Hörspielredakteur Holger Rink.
Das kommt sehr gut an. Also das ist, ich denke mal, mit der leichten Hand gewedelt und gleichermaßen gibt es doch ganz viele Erkennungsmerkmale. Die Thematik Beziehungsproblem, Liebesproblem, das ist ja kein singuläres von Einzelnen, sondern ich glaube, die meisten haben da irgendwie mit zu tun. Und das ist hier in einer Weise dargeboten, dass sich viele damit identifizieren können.
Die bereits 2. Staffel der Paartherapeuten-Serie wurde von der Jury des Hörspiel des Monats besonders gelobt dafür, dass... Zitat, mit Lust und Spiel und Freude, in ironischer Brechung auf höchst unterhaltsame Weise, die Tiefen und Tücken der heute vorfindbaren Form der Liebessemantik erkundet werden. Holger Rink über die große Unterhaltungsgeschichte von Radio Bremen.
Radio Bremen ist 1945 gegründet worden und die hatten seinerzeit eine sehr große und starke Unterhaltungsabteilung. Das ist im Laufe der Jahrzehnte dann leider nicht mehr zu halten gewesen. Und das alles, was man heute so als Hype hinsichtlich Serie versteht, Podcast und so weiter, das ist ja nichts anderes als ein veränderter Ausspielweg. Aber die Idee Serie gab es schon lange und hat Radio Bremen auch in den 50er, 60er Jahren sehr, sehr viel gemacht. Es war nicht unmittelbar Vorbild, aber es geht mir dann immer wieder durch den Kopf. 1960, 61 haben Rolf und Alexandra Becker, ein zu der Zeit sehr bekanntes Autorenehepaar, die Reihe geschrieben Dicky Dick Dickens. Und das ist in 37 Folgen produziert worden, war, wie es seinerzeit hieß, ein Straßenfeger. Und das wabert immer so als großer Mythos durch die Radio Bremen Unterhaltungsgeschichte hinsichtlich Hörspiel. Es war, wie gesagt, kein unmittelbares Vorbild, aber wir wussten, dass das Radio Bremen schon immer gemacht hat und haben gedacht, das können wir heute auch. Und die Hörerzahlen und auch die Reaktion jetzt mit Hörspiel des Monats scheint uns ja auch ein klein wenig recht zu geben.
Hörspiel des Monats, Paartherapeut Klaus Kranitz bei Trennung Geld zurück von Jan-Georg Schütte und Wolfgang Sesko, produziert von Radio Bremen und Saarländischem Rundfunk. Zweite Staffel, Teil 1 bei uns im Deutschlandfunk am Samstag, den 1. Dezember um 20.05 Uhr und das Ganze online bei Radio Bremen. The water bearer is the 11th. The water bearer is the 11th. Franklin D. Roosevelt and Charles. Aquarius the water. Aquarius the water. Das Hörspielmagazin im Deutschlandfunk. Heute am Mikrofon Barbara Schäfer. Das ist Philipp Jacks Vinyl Coda, ein Hörspiel-Schallplattenkonzert vom Bayerischen Rundfunk, erschienen 2000 bei Intermedium Records. Radio als Kunstprojekt, das hat es immer wieder gegeben. Ausstellungen wie die Documenta in Kassel machen Radio, genauso wie Kunsthochschulen. Doch diese Radioprojekte halten oft nicht lange vor. Jetzt gibt es ein neues Radioprojekt an der Kunsthochschule für Medien in Köln, das sich vorgenommen hat, zu bleiben. OTIC Radio. Dort ist die Amtssprache international. Raphael Smarzoch hat sich mit den Macherinnen von OTIC Radio in Köln getroffen.
OTIC ist eine wöchentliche Live-Radiosendung der Kunsthochschule für Medien.
Selbstvorstellung per Voice-to-Speech-Software. Eine Computerstimme gibt Einblicke in das Studentenradio der Kölner Kunsthochschule für Medien. OTIC kommt aus dem Griechischen und bedeutet
It means relating to the ear.
Bezogen auf das Ohr. Also im Grunde genommen alles, was hörbar ist.
That's audible.
Sagt Sibylla Perry. Zusammen mit Agustina Andreoletti gründete sie das OTIC Radio.
Ich hatte schon immer die Idee, an der KHM einen Radiosender zu gründen, denn Köln ist eine Radiostadt. In der Kölner Radiolandschaft passieren viele interessante Dinge.
Einmal die Woche, jeden Mittwoch von 19 bis 21 Uhr, geht das OTIC Radio im Internet auf Sendung. Es versteht sich als internationales Radio. Das Programm umfasst englische und deutsche Beiträge. Den beiden Leiterinnen ist es wichtig zu betonen, dass ihr Radiosender sich keineswegs an den großen ARD-Anstalten orientiert. OTIC ist auch kein Ausbildungsradio wie beispielsweise das ebenfalls in Köln ansässige Studentenradio Köln Campus, sondern
OTIC ist als ein Raum des Austauschs gedacht.
Wir verstehen uns als ein Gemeinschaftsradio. Es geht bei uns also viel experimenteller zu. Es kann auch amateurhaft sein. Das ist völlig in Ordnung.
Der Begriff Experimentierfläche beschreibt die kuratorische Philosophie des OTIC-Radios am besten. Jeder, der an der KHM studiert, darf sich an dem Projekt beteiligen. Ob bereits Erfahrungen mit dem Medium Radio gesammelt werden konnten, spielt dabei keine Rolle. Es zählt der Spaß an der Sache und der Wunsch, neue Ideen zu entwickeln und Wege zu gehen, die möglicherweise auch außerhalb der eigentlichen künstlerischen Betätigungsfelder der Teilnehmer liegen.
Die Leute können vielleicht eine andere Seite von sich im Radio zeigen. An der KHM wird man leicht nur als Filmemacher wahrgenommen, weil man hier einen Film produziert oder nur eine bestimmte Art von Arbeit macht. Aber natürlich gibt es auch Menschen, die viele unterschiedliche Dinge tun.
OTIC ist eine Plattform für die Veröffentlichung von Soundarbeiten oder für die Anwendung bestehender Praktiken im Radioformat.
Radio Essay trifft auf Live-Elektronik, Klangkunst auf spontane Improvisation mit selbstgebauten Instrumenten und literarischen Lesungen in Form von Kurzgeschichten und Gedichten. Auch Hörspiele wurden bereits für OTIC produziert. Zum Beispiel Damian T. Jivis Gruppensitzung. Darin leitet der Komponist und Ingenieur buchstäblich eine Gruppensitzung. Die Teilnehmer sind drei beliebte digitale Sprachassistenten, die in einen bizarren Dialog miteinander treten.
Die in Mexiko beheimatete Lurchart Axolotl wird nie erwachsen und kann abgetrennte Teile ihres Körpers regenerieren.
Erzähl mir etwas über dich.
Ich bin deine persönliche Assistentin und bemüht, dich zu unterstützen.
Nein, erzähl mir etwas Persönliches über dich.
Ich werde dir gern dabei helfen.
Dieses Wintersemester steht noch die Ausstrahlung des Hörstücks Rainbow It Over auf dem Programm. Die Autorin Fides Schopp stellt darin arbeitsphilosophische Fragen über Kunst und Kreativität.
Die Frage ist, spielen eigentlich überdurchschnittlich viele KünstlerInnen Lotto? Eigentlich liegt es ja auf der Hand. Vermutlich spielen wenig Künstlerinnen Lotto. Brauchen sie ja nicht, sie machen Kunst. Da könnte man ansetzen. Warum nicht Lotto spielen?
Das Interessante für mich an dem OTIC-Radio-Projekt ist eben, dass es kein Spartenradio sein will, sondern eine Vielfalt von Projekten und Ideen und Themen abdecken soll, wo sich vielleicht im Laufe der Zeit Stränge herausbilden.
Hans W. Koch ist Professor für Sound an der KHM und betreut das OTIC-Radio. Er hilft hauptsächlich bei administrativen Angelegenheiten.
Ich bin sozusagen der Kontakt in die Verwaltung. Das heißt, ich organisiere die Geldmittel, die nötig sind, um eine Lizenz zu kaufen. Ich kläre das ab hier mit Rektorat auch, dass das alles in Ordnung geht und so weiter. Und berate, wenn es Fragen gibt. Ich halte ihnen sozusagen logistisch den Rücken frei.
OTIC ist nicht das erste Studentenradio, das es an der KHM gab, betont Hans W. Koch im Gespräch. Vorhergehende Radioexperimente seien allerdings aufgrund mangelnden Engagements der Studierenden wieder schnell eingestellt worden. Ein Szenario, das diesmal nicht droht. Das liegt nicht nur an dem Einsatz von Sibylla Perry und Augustina Andreoletti, die kürzlich die Studentin Natalie Harapet in ihr Team aufgenommen haben, sondern auch an dem Bestreben, fächerübergreifend zu arbeiten. Teilnehmer des Studiengangs Literarisches Schreiben werden in Zukunft die Möglichkeit haben, ihre Texte in Form von Live-Lesungen bei OTIC vorzustellen. Dieses Jahr wurden bereits Arbeiten aus dem Seminar Politics of Listening gespielt, das von Professorin Franziska Windisch geleitet wurde. Dort entwickelte Sibylla Perry ihr Stück Being Singular Plural, das sich auf den gleichnamigen Text des Philosophen Jean-Luc Nancy bezieht.
My piece was a live public group reading.
Mein Stück war eine öffentliche Live-Gruppenlesung, die auf der Methode des menschlichen Mikrofons basierte. Sie wurde während der Occupy Wall Street-Proteste entwickelt, weil es dort verboten war, eine Beschallungsanlage zu verwenden. Deswegen mussten die Leute ihre eigenen Stimmen nutzen. Eine Person las die Rede laut vor, die dann von einer anderen Gruppe irgendwo im Raum wiederholt wurde.
Incorporeal.
Das Programm des Radios ist allerdings nicht nur an die Studenten der KHM gerichtet. Ebenfalls soll es nicht ausschließlich eine Werbefläche für die Universität sein. OTIC möchte auch ein Publikum jenseits der Kunsthochschule erreichen. Gemeint sind interessierte Hörerinnen und Hörer, die sich für radiophone Gegenwartsexperimente begeistern können. Dabei ist es den Macherinnen und ihrem Leiter Hans W. Koch wichtig, den Erfolg des Radios nicht an Hörer- und Klickzahlen zu messen. Es geht um Inhalte und nicht um Abrufstatistiken. Eine Haltung, von der auch das Mainstream-Radio profitieren würde.
Ein Beitrag von Raphael Smarzoch. Eine außerordentliche Ausstellung in Berlin und Basel beschäftigt sich im Berliner Haus der Kulturen der Welt mit der Frage, wie das Radio in 100 Jahren unsere Hörgewohnheiten verändert hat. Senden und Empfangen. Die Ausstellung Radiophonic Spaces zeigt mehr als 200 Werke deutschsprachiger und internationaler Radiokunst. Und sie bietet Workshops und Begleitprogramme. Frank Kaspar hat im Haus der Kulturen der Welt am vergangenen Wochenende bei einigen Workshops mitgehört.
Ihr habt ein Radio. Ihr hört Radio. Das Radio gehört euch.
Hier liegt was in der Luft. Das Haus der Kulturen der Welt, kurz HKW, hat die Kunst des Radios zu Gast. In dem Gebäude mit dem markant geschwungenen Dach im Berliner Tiergarten funkt und knistert es aus allen Ecken.
Radio HKW.
In der Ausstellung Radiophonic Spaces durchwandern Besucherinnen und Besucher als menschliche Sendersuchnadeln ein begehbares Archiv der Radiokunst.
Was war das?
Um die Ausstellung herum laden Vorträge, Workshops und Performances dazu ein, über unseren Hörsinn intensiver nachzudenken.
Tauche ein in eine Expedition in die Welt des Hörens. Komm mit auf eine Reise in andere Zonen der Wahrnehmung mit dem Ziel, wieder hören zu lernen.
Das Musiktheater Bruy spielt mit Tönen aus allen Radiogenres.
Mit den folgenden Übungen wollen wir die Wirbelsäule lockern bzw. kräftigen. Links federn, rechts federn, links federn, rechts federn.
Schall ist Bewegung, sagen die Schauspielerin Katharina Behrens und der Komponist Markus Thomas. In ihrer Live-Performance gehen sie dem Hören auf den Grund.
Und halt.
Also so ist das mit der Schallwelle. Ne?
Ja.
Die ist ansteckend.
Ah, verstehe.
Ein Lautsprecher gibt Bewegung über die Membran an die Luft weiter.
Mhm.
Und diese Vibration kommt dann über die Luft an unserem Ohr an.
Radiokunst ist ein Wachmacher für die Ohren, sagt Markus Thomas.
Und ich glaube, das Medium Radio hat immer noch die Chance, sich da irgendwie bewusster irgendwie durch die Welt zu bewegen. Mit Aufnahmen von bestimmten Szenen aus dem Leben, aus irgendwelchen Städten oder irgendwelche Atmosphären von anderen Orten, an denen man vielleicht selber noch nicht gewesen ist und die man da vermittelt bekommt und wie so eine akustische Lupe bestimmte Klänge untersucht, auf die man sonst vielleicht gar nicht gekommen wäre oder die man nicht beachtet hätte, weil man einfach ja, vielleicht im Alltag drüber hört oder nicht bewusst dabei ist.
Ich, dir, machen, an mir, Heilsüberraschung!
Wie man allein durch Sprache Stimmungen schaffen und mit Hörgewohnheiten spielen kann, das macht für Katharina Behrens den besonderen Reiz des Radios aus.
Dass man über Sprache natürlich sehr gut hinbekommt, dass die Party im Kopf stattfindet. Also dass man, ohne dass man es bebildern muss, Bilder schafft durch Sprache und Klangelemente. Wie verspricht man sich? Was für Jingles kommen da rein? Wann wird Musik unterlegt, um was zu vermitteln? Wie viel Manipulation ist da auch drin?
Ich! Dir machen an mir Sprachüberraschung.
Das HKW ist kein ethnologisches Museum. Aber wer in diesen Tagen das Foyer der ehemaligen Kongresshalle betritt, könnte auf die Idee kommen, dass ein Schamane das Radio zum Gegenstand eines archaischen Kults erkoren hat.
Wer hat Angst vom stummen Mann?
Drei Holzbalken sind dort miteinander vertäut. Ein Megafon, eine Antenne und zwei Radioapparate hängen an der dreibeinigen Konstruktion wie Trophäen. Einmal in der Woche ist diese Skulptur von Tischen umringt, auf denen Mischpulte und Synthesizer stehen. Dann öffnet der Künstler Anton Katz sein Radiolabor.
Train.
Rush Hour.
Urban Boys.
Anxiety.
30 years old.
Radio als ein Medium von Unterhaltung, wo es um Wetter und Nachrichten oder Sport und Musik, Hitparade geht oder irgend sowas, interessiert mich ein bisschen weniger und viel mehr als ein strategisches Instrument, mit dem man neue Verbindungen schafft oder pragmatische Zusammenhänge anders bearbeiten kann.
Stimmen ohne Körper, Bewegung im Raum.
Anton Katz stiftet Zusammenhänge, indem er Besucher dazu anregt, sich individuelle Wege durch das Archiv der Radiokunst zu bahnen. In jedem seiner Workshops entsteht eine gemeinsam produzierte Klangkomposition, in der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Beispiel die Wirkung von Stimmen im Radio hinterfragen.
So eine Radiostimme hat sehr viel Macht, was wir nicht reflektieren. Also einerseits, es hat keinen Körper, das ist auch so ein bisschen wie Adorno sagen würde, die Stimme in deinem Kopf. Man denkt, es ist so wie ein Gedanke von einem selbst. Andererseits ist es auch so, dass so diese filtrierte Stimme von dem Radio-Nachrichtensprecher, was das produziert, ist auch unter anderem dieses Verständnis, dass nur die Leute, die richtig sprechen können, sind auch diejenigen, die handeln dürfen. Und so eigentlich die Stimme, die viel komplexer ist, die so einen Akzent hat oder die sich widerspricht oder stottert und so weiter, ist eine Stimme, die viel geladener ist mit Handlung. Das ist etwas, was in so einem Radio-Narrowcast-Studio eigentlich in Vordergrund tritt.
Anton Katz möchte ungewohnte Stimmen zu Gehör bringen. Er bezeichnet seine künstlerische Praxis als Narrowcasting, im Unterschied zum Broadcasting, bei dem wenige senden, viele hören und kein starker Rückkanal existiert, über den Hörerinnen und Hörer das Programm mitgestalten könnten. Dieses Prinzip stellt der Künstler auf den Kopf, indem er Gäste in sein offenes Studio einlädt. Anton Katz ist im Süden der Ukraine aufgewachsen und fand zum Radio durch die Erzählungen seines Großvaters, der im Zweiten Weltkrieg zwischen den Fronten als Radiofunker eingesetzt war. Von ihm wurde er zu einem skeptischen Hörer erzogen.
Ich bin tatsächlich sehr dankbar, dass mein Großvater mich in einem kritischen Zusammenhang zu der Radioübertragung aufgezogen hat. So, dass es weniger darum ging, dass das, was durchs Radio kommt, jetzt als eine Stimme der Wahrheit wahrgenommen wird, sondern der hat sehr früh eigentlich problematisiert diese Fragen, wer hat den Zugang zum Radio? Also wer darf reinkommen, wer darf sprechen, wem gehört es?
Radio HKW. Radio HKW.
Im Workshop der Musikpädagogin Shanti Suki Osman stehen Stücke zur Diskussion, die von Ortlosigkeit erzählen oder dem Versuch, sich zu verorten. Die Teilnehmerin Julia schildert ihre Eindrücke.
Wir fanden interessant, dass man am Anfang irgendwie ziemlich klar zu erkennen meint, was es ist, nämlich ein Wecker. Und dann irgendwann wird es aber auch so ein bisschen wilder und irgendwie plötzlich ist man vielleicht in einem Haus, wo es brennt oder ja, irgendwo anders kann es irgendwie auch nicht mehr so richtig zuordnen, wie man das am Anfang meinen zu können. Und das fanden wir beide ganz interessant, so diesen Wechsel von scheinbar bekannten Klängen zu unbekannten Klängen und was es auch irgendwie auslöst in einem.
German for Beginners. Important Words. Der Paragraph. Die Briefmarke. Der Standardbrief. Now you try.
Nach dem gemeinsamen Hören nehmen die Besucher jeweils zu zweit eigene kurze Hörstücke auf. Massimo und Flavia, beide Kinder italienischer Eltern, widmen sich dabei der Frage, wie kann man Identität beschreiben?
Ja, ohne dieses Piepen.
Mhm. Aber so nach innen, ne?
Nach innen.
Nach innen.
Und so mit dem Mund. So.
Mhm. Und dann, es muss richtig laut sein, ne?
Ja. Also mein Papa, die Eltern von meinem Papa haben immer die eigenen Kinder so gerufen, mit diesem Pfeifen nach innen. Und dann hat das mein Papa gelernt und seine Schwestern. Und dann haben die das auch uns versucht beizubringen. Und das heißt, jetzt mein Bruder pfeift so und immer wenn wir irgendwo sind und wir sind weiter entfernt und unser Papa uns rufen möchte oder mein Bruder möchte ihn rufen oder mich, dann pfeifen sie so. Aber ich habe das nie gelernt. Und ich versuche das immer wieder, aber es kommt nie genauso raus.
Wie persönlich einen die unterschiedlichsten Perspektiven auf die Welt berühren können, wenn man sich einmal nur den Ohren anvertraut, das lässt sich in der Ausstellung Radiophonic Spaces im Berliner Haus der Kulturen der Welt noch bis zum 10. Dezember erleben.
Radio HKW.
Ein Beitrag von Frank Kaspar.
Mm-hmm.
Jeden Monat bieten die Audiotheken, Plattformen und die Radioprogramme neue Hörspiele. Auf eine Auswahl davon wollen wir in jedem DLF-Hörspielmagazin aufmerksam machen und übergeben den Staffelstab der kritischen Kompetenz dieses Mal an Stefanie Metzger. Sie hat sich mit Kulturboykott, Architektenfrust und Taubheit nach The Who-Konzert konfrontiert. Hier ist ihre Gastkritik der Hörspielpremieren der ARD-Radios im Dezember.
Und dann springst du zu uns.
Ja, ja,
das, also, das ist interessant. Ich dachte ja, wir machen einen Black und die Sache ist zu Ende und du bist weg, weil das nicht zumutbar war, was dir hier in Preußen widerfahren ist. Wenn du ins Publikum springen willst, dann öffnest du dich. Das ist ein völlig anderer Fluss.
Nee, ich möchte gern zum Publikum.
Das wie, traust du dich denn da runter zu springen? Das, ja. Ist dir das nicht zu hoch?
Nee, kein Problem.
Das können wir probieren.
Okay.
Sag noch mal den Satz und dann spring mit Getöse.
Ja, okay. Das glauben Sie ja nicht, wie schön Deutschland ist.
Ja.
Wenn man weit weg ist und immer nur dran denkt.
Von der Theaterbühne ins Publikum integrationswilliger Kulturbürger. Vom 3-Meter-Brett ins platschende Wasser des lokalen Schwimmbads. Vom politischen Rednerpult in die Geborgenheit einer besorgten Bürgerschaft. Es sind einige Sprünge, die Paul Plamper in dem Hörspiel Der Absprung seine Figuren hinlegen lässt. Den eigenen, den als Hörspielmacher in die Gefilde der Fiktion, braucht er dafür nicht. Auf den ersten Blick zumindest. Denn erneut taucht Plamper tief ein in die Gemengelagen gesellschaftlicher Wirklichkeit. Der Meister der akustischen Inszenierung von Authentizität richtet dabei so selbstverständlich wie eben doch kunstvoll das Brennglas auf soziale und politische Formationen unserer Gegenwart. Aus Leerstadt mit Doppel-E ziehen immer mehr Leute weg, deshalb ist Platz für Flüchtlinge. Aber die machen den Bewohnern Sorgen, überfordern die Kommunalpolitik und rufen neurechte Demagogen auf den Plan, auch gegen das international besetzte Theater der Stadt. Als bei einer Bürgerversammlung eine Schauspielerin Partei für die Flüchtlinge ergreift, gründet sich das Aktionsbündnis Irrweg Einwanderung und ruft zum Kulturboykott auf.
Sie beschimpfen euch und diffamieren euch, die ihr sie bezahlt. Als Fremdenfeinde, als Rassisten und Nazis und sie grenzen euch doch damit aus. Das ist doch, was hier geschieht. Wir werden ausgegrenzt. So sieht es doch aus. Und das muss man sich doch immer wieder klar machen, liebe Freunde. Es sind eure Steuergelder, von denen sie leben. Allesamt die Landrätin, die ganzen Politiker der Altparteien und eben auch diese Theaterschranzen. Und deswegen möchte ich jetzt am Schluss meiner Rede an euch einen Appell richten. Grenzt sie aus! Und zwar auf dieselbe Weise, wie sie es mit euch tun. Ich rufe euch alle auf, das Theater in Leerstadt zu boykottieren!
In grob gescripteten, das heißt vorbesprochenen Szenen, lässt Plamper seine Darsteller, mit dabei Fabian Hinrichs, brillant improvisieren. Die verschiedenen Lager in der Stadt bilden sich nach und nach heraus. Von Theaterprobe, Einwohnerversammlung und Gründung des Aktionsbündnisses geht es zu pseudodifferenzierenden Interviews, gut gemeinten Verständigungsforen und selbstverliebten Rückschlüssen der Kulturschaffenden. Der Absprung als Leerstädter-Lehrstück über rechtspopulistische Verdrehungsrhetorik ebenso wie über selbstgerechten Kulturdiskurs oder schlagzeilenheischende Berichterstattung. Und dieses hat seine eigentlichen Wurzeln in ostdeutscher Realität. Denn im Herbst 2016 rief im thüringischen Altenburg das Bürgerforum Altenburger Land tatsächlich zum Kulturboykott auf. Dort geriet zudem die Inszenierung des Hauptmann von Köpenick mit einem Hauptdarsteller aus Burkina Faso in die Schlagzeilen. Kurz darauf wurde der Weggang von 4 Schauspielern aus dem Altenburger Ensemble wegen rassistischer Übergriffe gemeldet. Dementsprechend wirkt der Absprung nahe an der selbstentlarvenden Dokumentation und ist doch eine höchst präzis hergestellte Studie über politische Sprechweisen und gesellschaftliche Mechanismen, in der keine Instanz verschont bleibt.
Plumper entlarvt jenseits aller Didaktik das so unfreiwillige wie eingespielte Zusammenwirken von Bürgerschaft, Politik, Kultur und Medien, in dem die entscheidenden Aspekte aus dem Blickfeld geraten. Perspektiven für die Provinz, gelingende Integration, nachhaltige Kulturarbeit. Am Ende springt in Lierstadt der Kameruner Schauspieler als Hauptmann von Köpenick noch einmal von der Bühne, diesmal aber ins Nichts. Der neurechte Demagoge dagegen erklärt seine politische Kandidatur und landet in der Menge seiner Anhänger. Der Fremde wird unsichtbar, der Populist tritt als Politiker in Erscheinung. Im einen wie im anderen Fall ist eine Bühne das Sprungbrett, eine so schonungslose wie zynische Erkenntnis, die doch einen Appell in sich trägt. Von Zügen, die in die falsche Richtung fahren, kann und sollte man abspringen. Der Absprung von Paul Plumper ist eine Koproduktion von WDR, Schloss- und Kulturbetrieb Altenburg, BR und Deutschlandfunk Kultur, die auf einer Audioinstallation beruht. Zu hören am 3.12. im Deutschlandfunk Kultur sowie online im Hörspielspeicher des WDR.
Ich bin ein Leben lang mit Herzrasen aufgewacht und mit Herzrasen eingeschlafen und habe meine Traurigkeit auf die Landschaft und Dörfer projiziert und versucht, mich selbst in ihnen zu bekämpfen, indem ich sie abschaffen wollte. Wir kommen nicht zueinander, laufen vereinsamt durch die Welt, wiederholen uns nur noch, aber holen uns nicht ein.
Stahnke reist durch die deutsche Provinz und flieht vor sich selbst. Im Auftrag der Firma IGWT kundschaftet er Möglichkeiten für neue Bauprojekte aus und hat sich dabei selbst aufgegeben. Stahnke, der Protagonist in Frank Witzels gleichnamiger Hörspielserie, ist so sehr in Einzelstücke zerfallen wie die marode Bausubstanz in Gralsberg oder Diemelsbach, in Tiefenroda oder Molksbühl. Trotzdem oder gerade deshalb verkauft Stahnke diesen Städten Zukunft. Harte Straßenschneisen durch gewachsene Dorfstrukturen, unterirdische Vergnügungsparks unter tote Stadtzentren, Science-Fiction-artige Hangars als innovative, aber deswegen nicht weniger selektierende Integrationszentren. Visionen von Zukünften ohne Gedächtnis, in denen Gemeinschaft, Psyche, ja vielleicht sogar das Unterbewusste keine Rolle mehr spielen. Geschichtsvergessenheit gepaart mit Seelenlosigkeit, so zersetzend wie die Selbstverleugnung ihres Erfinders. Weshalb diese Visionen irgendwann dastehen als Realität gewordene Baustellen des Scheiterns, Architekturen der Verfehlung. Das Diemelsbacher Wrack zum Beispiel, das ein Konzertsaal werden sollte, die Heppesfurter Schneise, die die Stadt beleben, der Bad Gammersstädter Trichter, der Spaß und Geld ins Herz der City pumpen sollte. In Frank Witzels 15-teiliger Hörspielserie wird die Tristesse der bundesdeutschen Provinz zum Spiegel für eine gescheiterte Biografie. Und umgekehrt. Stahnke ist Architekt, Mitte 40, seine Ehe und die neue Partnerschaft gescheitert, die Verbindung zur Tochter gestört. Seinen Auftrag, Bauprojekte für die wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche angeklagte Chefin aufzuspüren, erledigt er mit Ideenreichtum bis hin zur Skrupellosigkeit und ist dabei doch ein Getriebener. Einer, der sich irgendwann zum totalen Entzug entschlossen hat, unter Mordverdacht gerät und zeitweise verschwindet. Weshalb er im Hörspiel nur eine Stimme ist, im Chor all derer, die versuchen, seiner habhaft zu werden. Ehefrau, Freundin, Tochter, Chefin, Kollegen, sogar sein Über-Ich und sein Es. Dazwischen eine Erzählerin, deren scheinbar allwissende, manchmal ironische Distanz zu allen und allem gerade ihre Nähe zu Stahnke ausmacht.
Eigenartig ist nicht die Welt, in der wir umherlaufen, sondern unser Verhältnis zu ihr. Es ist wie mit den Worten. Immer hat sie schon einer gesagt. Immer hat schon einer die langgestreckten Schulgebäude entworfen, in die wir gehen und in die wir später unsere Kinder gehen sehen. Man kann sich nichts ersparen.
Wie naiv muss man sein, die Natur zu lieben. Hinausfahren und dastehen zu können, ohne dass einem dieses ganze Unbehauste da draußen das Herz zerreißt. Es ist eine eigenartige Sentimentalität zu denken, dass ich mich damals, als ich an dem Sonntagnachmittag mit Almut die Anhöhe zwischen den Maisfeldern hochging, hätte anders entscheiden können. Ich hätte spüren müssen, um was es geht. mit ihr in ein etwas abgelegenes Haus an einem Waldrand ziehen und dort mit ihr eine Familie gründen soll. Das heißt gründen. Das hat mir ja schon getan. Es einfach tun, ohne großes Gerede, mich darum kümmern und umsonst nichts.
Aber so ist es nicht. So geht es nicht. So meint man immer nur, dass es geht, weil es einem so erzählt wird, weil diese Geschichten schon da sind, wenn man auf die Welt kommt, zusammen mit den Worten und den langgestreckten Schulgebäuden. Wir sind zu klein für die Welt. Das ist es.
Prominent besetzt mit Wiebke Puls, Martin Pfeifel, Axel Milberg, Jutta Speidel, Rita Russek und anderen kreieren Witzel und Regisseur Leonhard Koppelmann auf höchstem literarischen Niveau und extrem vielgestaltig einen Hörspielkosmos zwischen Krimi, Heldenreise ohne Held und Gesellschaftspanorama. Oder ein Radio Noir, ein akustisches Roadmovie, wie die Macher selbst schreiben. Fragmentarisch, auch verwirrend, aber immer an der richtigen Stelle mit bekannten dramaturgischen Kniffen aufwartend, vermischt sich in Stahnke Gegenwartsanalyse mit surrealen Traumsequenzen, anspruchsvolle Theorie mit mythischen Abschweifungen. Die verlorene Seele Stahnkes, die nicht beim finalen jüngsten Gericht, sondern erst im regressiven Schlaf der letzten Folge ihre Ruhe findet, ist in diesem akustischen Netz Symptom einer Gesellschaft, die wiederum ihre Seele zu verlieren droht. Ideen echter Gemeinschaft, historisches Bewusstsein, Vorstellung von Fortschritt, der dem Menschen dient, nicht der Mensch ihm. Die inhaltliche und atmosphärische Dichte der Serie, die wohlkalkulierte, aber doch unkonventionelle Dramaturgie, das virtuose Spiel mit Stimmen und akustischen Räumen machen diese Produktion des Bayerischen Rundfunks zu einem höchst intelligenten und nachhaltigen Erlebnis. Die 15-teilige Serie Stahnke ist noch zu hören bis zum 17. Dezember, sonntags und montags in Bayern 2. Und in bester Manier gegenwärtiger Serienrezeption in einem Rutsch als Podcast im Hörspielpool des BR.
Bevor er noch älter wird, strebt mein Bruder danach, jünger zu werden. Er kauft Plätze ganz vorne, direkt unter den gewaltigen Verstärkertürmen und plötzlich mitten in Baba O'Reilly.
Oh oh. Shit.
Es ist wie wenn du in einem Düsenjet sitzt und der Krach deinen Trommelfellen schwer zusetzt. Erst als er nach drei ohrenbetäubenden Stunden die Konzerthalle verlässt, wird ihm langsam klar.
Mein linkes Ohr ist futsch. Fuck!
Die Story ist einfach und steht schon im Untertitel des neuen Hörspiels von David Zane Meyrowitz. Mono, wie mein Bruder während eines Konzerts von The Who auf einem Ohr taub wurde. Bereits in Minute 6 ist der folgenschwere Schicksalsschlag abgehandelt, den der 75-jährige Bruder des Erzählers bei einem der vielen Abschiedskonzerte erleidet, die die Rockband The Who seit 2015 geben. Und er wird es nicht zum letzten Mal sein im Laufe der Schilderungen dieses Erzählers, wunderbar spröde und lakonisch gesprochen von Graham F. Valentine. Gleich mehrfach inszeniert der den Riss im brüderlichen Trommelfell, verwischt ganz bewusst Zeitbezüge und den tatsächlichen Beginn der Taubheit. Denn er ist ein Fabulierer, so ganz anders als sein Bruder, mit dem er schon lange nicht mehr geredet hat, aber an dessen Geschichte er Gefallen findet. Die wird ihm zu nichts weniger als zur Parabel über den Kampf einer aussterbenden Spezies und zur Annäherung an die Musik von The Who. Ein Working-Class-Hero ist der Bruder, leicht überdreht gespielt von André Jung. Seit 50 Jahren verkauft er Aufzugsersatzteile, benutzt Bleistift, nicht den Computer und hat kein Handy. Stattdessen liebt er Konzertbesuche, The Who und Jukeboxes und hasst seinen Bruder. Bis es wegen des toten linken Ohrs zum Prozess vor dem Arbeitsgericht kommt und er Hilfe braucht. Der rhetorisch begabte Bruder soll die Verteidigung eines scheinbar überholten Lebensmodells übernehmen, das Mono zum Prinzip erklärt. Anstrengung, Handwerk und Umwege statt Reibungslosigkeit, Glätte, Abkürzungen. Und so öffnet das eingeschränkte Gehör des einen nach und nach die Ohren des anderen. Dazwischen, kurz getaktet, schnell geschnitten, übersetzt von einer jungen, flippigen Frauenstimme, O-Töne von The Who-Frontmann Roger Daltrey. Auch er ein Fossil, dem das Problem tauber Ohren nicht fremd ist, wie ein Besuch der Brüder in London ans Licht bringt.
I know I damaged my hearing from it being too loud. I'm sure probably damaged a lot of people's hearing. But what can you do?
Was hat er gesagt?
Er sagt, er hat sein eigenes Gehör ruiniert, weil er so laut gespielt hat.
Yeah. Oh.
Well, I mean.
Worüber lacht er dann?
It's all about your hearing. And our hearing, all of our hearing suffering now. We're all a bit deaf, we're all on hearing aids.
Es geht ums Gehör. Die sind alle taub geworden. Sie tragen jetzt alle Hörgeräte.
Wie? Die ganze Band? Keith Moon auch?
For the first 25 years of my career, I would actually hear myself singing. Maybe one night in 10. The rest of the time I couldn't hear a thing.
Die Schicksalsgemeinschaft damals wie heute rebellierender und vom eigenen Lärm taub gewordener steht so sentimental wie ironisch am Ende der Geschichte. Den Gerichtsprozess verlieren die Brüder. Die erhoffte Entschuldigung von Daltrey bekommen sie auch nicht, aber zumindest bewirken sie die Empfehlung Daltreys an seine Fans, beim Konzert Ohrenstöpsel zu tragen. Mono, vom WDR produziert und dort am 15. und 16. Dezember im Programm, bewegt sich lustvoll und sehr versiert zwischen Musikfeature, schillernder Parabel und selbstreflexiver Erzählung. Dabei erzeugt die Genremischung trotz des hohen Tempos aber auch Redundanzen, die vor allem am Anfang den Einstieg in die Geschichte ausbremsen. Hat die aber einmal Fahrt aufgenommen, bekommt man, bei aller Vorsicht gegenüber nostalgischer Vergangenheitsbeschwörung alternder Herren, tatsächlich Lust auf eine Welt in Mono.
Das war die Hörspiel-Gastkritik von Stefanie Metzger für das DLF-Hörspielmagazin. Diesen und auch alle anderen Beiträge dieser Sendung finden Sie im Netz auf dem Online-Portal für Hörspiel und Feature von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Technik Thomas Widdig. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Schäfer mit dem Sound von Philip Jacks Vinyl Coder aus dem Jahr 2000.
Even when we can't, there are still lots of ways we use our...